Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 22. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine – Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Aus der Ukraine erreicht uns eine wirklich verstörende Nachricht, nämlich dass befreite Gebiete jetzt evakuiert werden sollen, weil sie so zerstört sind, dass dort niemand den Winter überstehen kann. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor lebensbedrohlichen Zuständen. Müssen wir befürchten, dass Kälte, Hunger, Krankheiten, dass der totale Ausfall der Infrastruktur diesen Krieg entscheidet?
Er wird den Krieg wahrscheinlich nicht entscheiden, denn wir haben ja auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass es einen großen Widerstandswillen in der Bevölkerung gibt. Aber natürlich, wenn die Lebensumstände so schlecht sind, wie wir jetzt in den letzten Tagen auch in den Bildern gesehen haben, dann ist klar, dass man die Menschen dort nicht lassen kann, sondern dass man sie erstmal aus dem Gebiet rund um Kherson herausbringen muss. Ob das dazu führt, dass die Leute gleich zu uns kommen, das weiß ich nicht. Normalerweise ist es eigentlich so, dass die Leute versuchen, irgendwo in der Region unterzukommen. Aber wir wissen auch, dass Russland ja systematisch versucht, die Infrastruktur zu zerstören und damit unbewohnbare Gebiete zu machen und es der Ukraine schwer zu machen, im Grunde die Leute im Land zu halten.
Und es ist ja auch zu vermuten, dass die Möglichkeiten der Ukraine, Binnenflüchtlinge zu unterstützen, jeden Tag geringer werden. Würden Sie denn erwarten, dass bei einer neuen Flüchtlingswelle, wenn erneut Millionen von Menschen in den Westen ziehen, wie sie das im Frühjahr nach Beginn des Krieges Ende Februar getan haben, dass dann die Aufnahmebereitschaft weiter so groß ist, wie sie das im März, April war?
Ich glaube, dass das Bild der Welle wahrscheinlich nicht so ganz passen wird. Die Leute werden nicht in einer großen Welle kommen, sondern ich glaube, dass man erst versuchen wird, irgendwo anders unterzukommen, wo die Versorgung noch sichergestellt sein wird, also Binnenflüchtlinge werden, glaube ich, das erste Bild sein. Und dann ist die Frage, wer zieht in Richtung Westen, also nach Europa, im Grunde genommen nach. Ich glaube nicht, dass wir eine Welle sehen werden. Und dementsprechend ist sozusagen die Adsorptionsfähigkeit nicht so stark herausgefordert. Aber wir werden es mit einer anderen, wie soll man sagen, einer anderen Generation von Flüchtlingen zu tun haben. Das sind Menschen, die die letzten 10 Monate im Krieg gelebt haben und dementsprechend natürlich auch mit den körperlichen und seelischen Verwundungen dann entweder in die Ukraine oder in den Rest Europas kommen. Das heißt, es stellen sich andere neue Herausforderungen an die medizinische und wahrscheinlich auch psychologische Versorgung dieser Menschen.
Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine ja unter anderem mit Luftabwehrsystemen, die auch erfolgreich gegen die russischen Angriffe eingesetzt werden und die sozusagen als ein Beispiel dafür galten, dass sie nun doch bereit ist zu handeln und dass sie nach anfänglichem Zögern sich entschlossen hat, substanziell zu helfen. Müssen wir befürchten, dass auch diese Systeme, die ja zum Schutz vor den Luftangriffen besonders wichtig sind, ausfallen, je länger der Krieg dauert, weil Ersatzteile und auch Munition fehlen?
Ja, das müssen wir. Das erste Problem ist in der Tat zumindest für die Luftabwehrsysteme die Munition. Also wir wissen, dass sowohl beim Gepard als auch bei den Raketen die Munition knapp wird. Das war von vornherein klar. Interessanterweise ist es ja auch so, dass beide Systeme, sowohl Gepard als auch die Raketenabwehr, tatsächlich gar nicht mehr bei der Bundeswehr in Benutzung gewesen sind. Das sind quasi, wenn man so will, fast schon private Geschichten. Hier sind Systeme zurückgeholt worden, die die Bundesregierung entweder nie besessen hat oder schon lange abgegeben hat. Die Ersatzteile werden ein zusätzliches Problem werden. Auch diese sogenannten Launcher, also das, wo die Raketen rausfliegen, die sind natürlich irgendwann entweder verdreckt oder verschlissen. Das heißt, die müssen auch irgendwann ersetzt werden. Das heißt, die Herausforderung für die Instandsetzung, die wird immer größer werden. Und was passiert, wenn man diese Herausforderung nicht früh genug in den Griff kriegt, das ist das, was wir jetzt bei den Haubitzen sehen, die Deutschland geliefert hat.
Können Sie denn bei den Flugabwehrsystemen ein Konzept erkennen, irgendwie, dass man eine Logistik aufbaut, dass man Center einrichtet, wo diese Wartungsarbeiten durchgeführt werden können?
Also es gibt jetzt ja einen ersten Schritt, von dem wir sehen müssen, ob es einen zweiten geben wird. Nämlich es gibt ein Instandsetzungszentrum in der Slowakei, oder es soll aufgebaut werden. Das soll im günstigsten Fall bis Dezember stehen. Ob das gelingen wird, werden wir sehen. Aber ein Zentrum alleine reicht ja noch nicht, denn sie brauchen ja dann immer noch die Ersatzteile. Und die sind nach Bekunden vieler Stellen immer noch nicht bestellt. Das heißt also, es ist schön, dass sie dann da so ein Zelt stehen haben. Aber wenn die Mechaniker und Mechanikerinnen nicht zum Schrauben haben, dann werden dieses Thema auch wiederum nicht fit werden. Und es dauert halt teilweise Tage, Wochen, dass das wieder in Stand gesetzt werden kann. Wenn man jetzt noch nichts hat, was sozusagen bestellt ist, dann kann man immer noch eine Sache machen, worin die Bundeswehr Meister ist, nämlich das Kannibalisieren alter Systeme oder noch vorhandener Systeme, führt aber dazu, dass insgesamt immer weniger Systeme vorhanden sind.
Müssen wir dann befürchten, dass irgendwann die Fähigkeit der Ukraine zur Luftabwehr deutlich eingeschränkt wird und wir noch ganz andere Zerstörungen sehen, als wir das im Moment tun?
Es ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit von beiden Seiten. Also die Frage ist, können die Russen mehr Flugkörper anschaffen? Das versuchen sie jetzt ja offensichtlich über den Iran, weil sie selber bald leergelaufen sind. Und was können wir, der Westen, an Abwehrmöglichkeiten noch weiterhin bereitstellen? Das ist ein interessanter und schwieriger Wettlauf. Die Frage wird sein, ob man versuchen wird, die Lieferung des Iran, die zukünftigen Lieferungen des Iran an Russland in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden. Also möglicherweise auch sozusagen den Export, den Transportweg zu unterbinden. Oder aber beschäftigt man sich mit dem, was der Iran liefert, erst dann, wenn es in Russland angekommen ist. Aber insgesamt wird es ein enges Rennen werden. Das ist völlig klar. Und von daher bleibt es eine große Herausforderung für Deutschland und auch für den Rest Europas, die Luftabwehr nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sie wahrscheinlich noch zu verstärken. Denn es gibt keine Anzeichen, dass die Angriffe weniger werden.
Es gibt ja, also gerade in den westlichen Gesellschaften ist ja die Frage der Waffenlieferungen auch immer hochpolitisch. Da geht es auch darum, welche Geschichte man erzählen kann, wie man sich selber positioniert, wie das Bild in der Öffentlichkeit ist. Und da ist es natürlich deutlich spektakulärer, wenn man große und teure Waffensysteme übergibt oder sie dort eingesetzt werden, als wenn man relativ unspektakulär die wieder instand hält und irgendwelche Ersatzteile dafür beschafft. Sehen Sie darin ein Problem, dass das einfach ein nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, wie es vorher war, als man darüber gestritten hat, ob diese Systeme geliefert werden oder nicht?
Ja, das stimmt. Das klingt total kleinteilig und sehr technisch. Das ist auch so. Es ist aber ein Ausdruck von Professionalität einer Regierung und hier der Bundesregierung, dass sie das trotzdem macht, obwohl es keine tollen Headlines gibt. Denn wir sehen ja, was passiert, wenn man es nicht macht. Dann hat man negative Schlagzeilen. Also die Geschichte über die Panzerhaubitzen, die jetzt nicht mehr funktionieren, das war im Grunde genommen ab dem Moment, in dem man sie geliefert hat, absehbar, dass wenn man die Instandsetzung nicht sicherstellt, die Ersatzteile nicht hat, die Munition nicht hat, dass sie irgendwann stillstehen werden. Und es ist lange davor gewarnt worden. Und jetzt haben wir die Situation. Und jetzt hat die Bundesregierung mindestens schlechte Presse. Aber natürlich soll man nicht nur nach der Presse handeln, sondern letztendlich geht es ja um die Kriegsziele, auf die nicht nur die Ukraine sich verständigt hat, sondern auch sich die westlichen Staaten verständigt haben. Und das ist territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen. Und dazu gehört es, dass man diese Waffen permanent liefert. Und der Bundeskanzler hat es gesagt, solange die Ukraine das braucht, wird geliefert, was sie braucht.
Wir hatten jetzt in den letzten Tagen, haben wir mit großer Aufmerksamkeit eine weitere Bedrohung verfolgt, die irgendwie auch in dieses russische Vorgehen passt, dass man einfach die Lebensumstände verschlechtert. Man mag das gar nicht aussprechen, weil es so furchtbar ist. Nämlich, dass er von dem riesigen Atomkraftwerkkomplex in Saporischschja eine große Gefahr ausgeht. Trauen Sie der russischen Führung zu, dass sie bewusst eine radioaktive Verseuchung herbeiführt, um den Widerstandswillen der Ukrainer zu brechen?
Da wäre ich vorsichtig. Warum? Weil man, wenn man das Kernkraftwerk Saporischschja, ich sag's mal einfach, zerschießen würde, dann haben sie wenig Kontrolle über das, was dann passiert. Also es hat ja sehr stark mit der Windrichtung zu tun, wohin die radioaktiven Partikel dann getrieben werden. Und das kann man nicht so super einfach bestimmen. Was man aber sehen kann, ist, dass Russland nicht bewusst eine solche Zerstörung machen will, aber mindestens das Risiko in Kauf nimmt, dass es schief geht. Wir haben es also mit einem Akteur zu tun, der sehr bewusst ins Risiko gehen möchte. Das ist das, was er mindestens tut. Und wir dürfen uns auch sicher sein, dass er das tut, nicht nur, weil ihm die Verseuchung des Gebietes selber herzlich egal ist, sondern auch, weil Russland weiß, dass wir natürlich sofort wieder Angst und Schrecken bekommen, wenn das Thema Atom irgendwo im Raum steht. Aus gutem Grund. Ne? Das ist überhaupt nicht ungefährlich. Aber es ist natürlich etwas, was zur gesamten mentalen Bedrohungslage mit dazugehört, wo im Grunde genommen immer wieder das russische Narrativ gefüttert wird. Wir müssen irgendwie, müssen wir mit denen doch einen Deal machen können, damit uns das nicht erreicht.
Man muss hoffen, dass es für immer eine hypothetische Frage bleibt. Aber wenn es wirklich dazu kommt, dass wir dort eine radioaktive Verseuchung haben, die von diesem Kernkraftwerk und letztlich auch von den Kriegshandlungen ausgeht, mutmaßlich werden sich beide Seiten gegenseitig die Schuld daran geben. Wie würde der Westen darauf reagieren?
Naja, er würde als erstes mal mit Katastrophenschutzmaßnahmen darauf reagieren. Wir können, das rechtfertigt keine Kriegshandlungen, also vielleicht auch für alle, die zuhören. Nein, das ist auch kein Artikel 5. Es geht nicht darum, dass man jetzt in irgendeiner Art und Weise militärisch tätig wird. Das wäre ein riesiger und großer Unfall, der dann stattfinden würde. Aber es bleiben uns, glaube ich, wenige Möglichkeiten, außer dann tatsächlich Russland gegen Russland nochmal zu gucken, ob man Sanktionen erhöht. Aber alles das ist ja im Nachhinein erst möglich. Wir erinnern uns nochmal zurück. Es geht letztendlich darum, für Russland Verhandlungsmasse zu schaffen. Wenn sie das Kernkraftwerk in die Luft gesprengt haben, haben sie keine Verhandlungsmasse mehr. Es geht jetzt darum, zu zeigen, welche Alternativen Russland noch bleiben. Die werden immer weniger. Deswegen jetzt auch das Beschaffen auf der einen Seite von neuen Flugkörpern aus dem Iran, aber auch die Drohung, die quasi wieder hochgedreht wird. Man könnte dieses Kernkraftwerk zerstören. Wir erinnern uns, das kommt ja jede Woche, kommt immer mal wieder eine Bedrohung, die vor 4, 5 Wochen da war, kommt wieder hoch. Das heißt also, hier ist eine Art von Regieanweisung da, den ständigen mentalen Druck der Öffentlichkeit im Westen, auch vor allen Dingen in Deutschland, aufrechtzuerhalten.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge gibt es am Freitag bei stern.de und überall, wo es Podcasts gibt. Neuerdings auch bei RTL Plus Musik. Die App können Sie kostenlos herunterladen. Natürlich bleibt auch der Podcast gebührenfrei. Ganz herzlichen Dank und bis Freitag.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.